Wir machen weiter im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, ab Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Ja, wir haben uns jetzt schon mehrere Predigten mit dem Thema Leiden um des Christus willen beschäftigt. Das ist ein Thema, das ja immer wiederkehrt im 1. Petrusbrief und auch im 2. Das war ein Thema, was dem Petrus eben auf dem Herzen lag, weil er auf der einen Seite selbst Leid erfahren hat, um des Christus willen, und weil er auch wusste, dass die Empfänger des Briefes eben auch Leid durchmachen, teilweise Leid durchmachen, und dass auch noch mehr auf sie zukommen wird. Wenn wir das erste Jahrhundert betrachten, dann wissen wir, dass es immer wieder Verfolgung gab, dass das Evangelium einfach dafür gesorgt hat, dass Menschen Widerstand geleistet haben und dass Menschen wirklich auch aggressiv wurden und es zu Verfolgung kam bis hin zum Tod. Und wir wissen, dass in der damaligen Zeit im Römischen Reich die Menschen da sehr kreativ waren in der Art und Weise, wie sie andere quälten und wie sie dann auch speziell Gläubige quälten und folterten und töteten. Im ersten Jahrhundert war die Verfolgung noch nicht systematisch. Es war nicht im gesamten Römischen Reich so, dass es Verfolgung gab, sondern die war punktuell, mal an dem Ort, mal an dem Ort. Und im zweiten und dritten Jahrhundert wurde die Verfolgung systematisch, wenn da jemand rausgekriegt hat, dass man an Jesus glaubt, dass man zu den Christen gehört, dann musste man damit rechnen, eingesperrt zu werden oder eben sogar hingerichtet zu werden. Man hat eventuell noch die Möglichkeit bekommen, dem Glauben abzuschwören. Und wenn man dem Glauben abschwörte, dann war das ein Weg, diesem Leid zu entrinnen. Und die Bibel ist da klar, sie fordert ganz klar dazu auf, die Gläubigen dazu auf, treu zu sein, bis in den Tod. Also wenn Verfolgung kommt, wenn man vor die Wahl gestellt wird, was möchtest du, weiterhin an Jesus glauben, Jesus nachfolgen oder eben und sterben oder dem Herrn abzuschwören, fordert uns die Bibel eben dazu auf, den Herrn zu bekennen und dem Herrn treu zu sein. Nicht auf die Art und Weise, dass man hingeht und die Autoritäten herausfordert und sagt, hier bin ich glaube an Jesus, macht doch mit mir, was ihr wollt. Aber wenn man eben sozusagen offenbar geworden ist, also als Gläubiger, und dann vor diese Wahl gestellt wurde, dann war klar, für was man sich entscheiden sollte, nämlich treu zu sein bis in den Tod. Und Petrus sagt sogar hier, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namen des Christus willen. Er sagt, ihr seid glückselig. Und das ist genau das, was Jesus auch gesagt hatte in der Bergpredigt. Er sagt, freut euch und hüpft. Ja, das müssen wir uns vorstellen. Ja, wir kommen in Verfolgung, wir werden gefangen genommen und wir hüpfen und sagen, juhu, ich werde verfolgt um des Namen des Herrn willen. Natürlich nicht wörtlich, ich habe es ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber wir wissen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass nachdem die Jünger Verfolgung erlitten haben, da waren sie froh, Verfolgung erlitten zu haben, um des Namens des Herrn willen. Sie freuten sich wirklich. Und da sehen wir, das ist etwas Übernatürliches. Wir können natürlich psychologisch gesehen sagen, in einer bestimmten Situation bemühe ich jetzt, mich zu freuen. Aber das ist nicht gemeint. Sondern es ist eine Freude, die letztendlich vom Herrn her kommt. Und das drückt dieser Vers aus. Er sagt nämlich, glückselig seid ihr und dann, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Und hier sehen wir, dass der Heilige Geist auf ganz besondere Art und Weise präsent ist, wenn Gläubige verfolgt werden um des Herrn willen. Dann haben sie auf ganz besondere Art und Weise den Beistand des Heiligen Geistes. Und das erklärt auch, wie Gläubige auf eine bestimmte Art und Weise reagieren konnten, wenn sie in der Situation waren. Und der Herr Jesus selbst macht eine Andeutung darauf, dass in dieser Situation dann dieser Beistand da ist. Er sagt zum Beispiel an einer Stelle, wenn ihr verfolgt werdet und dann verhört werdet, dann überlegt nicht, was ihr sagen sollt, sondern der Heilige Geist wird euch das geben, was ihr sagen sollt. Bezieht sich natürlich jetzt heilsgeschichtlich auf eine andere Zeit, aber es zeigt auch dieses Prinzip auf, dass der Herr in der Situation dann, wenn diese Gnade nötig ist, diese Gnade schenken wird. Und deswegen trifft das eben zu, dass man sich vorher nicht Sorgen machen muss in dem Sinne, was werde ich tun, wenn ich gefangen genommen werde, wenn ich vor die Wahl gestellt werde. Das ist nicht von der Schrift her unsere Aufgabe, uns da ständig zu sorgen. Aber wir sollen durchaus mit dieser Möglichkeit rechnen, dass Verfolgung kommt und dass es wirklich sogar so weit geht, dass wir herausgefordert werden, uns für die eine oder für die andere Seite ganz klar zu entscheiden. Jetzt, in der Situation, in der wir jetzt hier sind, können wir dankbar sein, dass es nicht so ist. Ich kann jetzt hier stehen und euch von dem Wort Gottes erzählen und verkündigen. Und das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir in vielen Ländern der Welt schauen, speziell natürlich arabische Länder oder stark kommunistische Länder, dann wissen wir, dort ist es nicht selbstverständlich, dass man das Wort Gottes verkündigen kann. Und da musste man sich in einer Angst versammeln, in einer Not versammeln, dass jederzeit dieser Gottesdienst unterbrochen werden kann und man gefangen genommen wird, bis hin umgebracht wird. Und zwar nicht nur von Autoritäten, also vom Staat, sondern auch von anderen Menschen, die in ihrer Religion, in ihrer Ideologie so stark gefangen sind, dass sie selbst aggressiv sind gegenüber Gläubigen. Und oft ist es so, das wissen wir von Berichten, dass die Behörden dann gar nicht so konsequent gegen solche Anfeindungen und Angriffe vorgehen, sondern es einfach geschehen lassen, man also auch nicht auf den Schutz, sogar wenn in einem Land theoretisch ein gewisses Grad an Religionsfreiheit herrscht, kann man sich dann oft trotzdem nicht auf den Schutz der Behörden verlassen. Und somit hat man hier eine schlimme Verfolgung. Und hier auch in unserem Land, wenn wir da Jahrhunderte zurückgehen, dann wissen wir, es gab Zeiten, wo Gläubige sich mit dem Boot auf dem See versammeln mussten, um dort zu singen und zu beten, damit sie nicht gehört werden. Und so wissen wir, hier wo wir sind, gab es Verfolgung in der Vergangenheit. Und die Verfolgung wird auch wieder kommen. Das wissen wir von der Bibel. Wenn wir das Endzeitgeschehen betrachten, dann wissen wir, es wird eine Endzeitkirche geben, eine Babylonkirche, die einen Zusammenschluss von sämtlichen Religionen der Welt darstellt, und die wird nichts anderes dulden und wird die wahren Gläubigen verfolgen, und das wird bis hin zum Tod gehen. Und diese Zeit wird kommen, und wir können eine gewisse Entwicklung in die Richtung auch schon sehen. Von daher ist das, was Petrus auch sagt, hier sagt, nicht nur relevant für die Gläubigen im ersten Jahrhundert oder für die Gläubigen, die sich jetzt in Ländern befinden, wo Verfolgung herrscht, sondern auch für uns. Und wenn eine Feuerprobe kommt, wie er es in Vers 12 sagt, er sagt ja, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wenn das kommt, dann sollen wir uns nicht verwundern oder uns befremden lassen, sondern wissen, das gehört dazu, das ist Teil der Nachfolge des Herrn Jesus. Und diese Feuerprobe, das hatten wir schon gesehen, ist eine gewisse Art von Bewährung auch für die wahren Gläubigen. Es ist ein Vergleich zu einem Schmelzofen, in dem Gold geläutert wurde. Und bei der Läuterung von Gold, geht es darum, dass unreine Metalle offenbar werden und entfernt werden, die sogenannte Schlacke. Und jetzt müssen wir uns mal vor Augen führen, angenommen wir haben Falschgold, also kein echtes Gold, sondern Gold, das so aussieht wie Gold, aber kein Gold ist. Was passiert mit diesem Gold, wenn es in den Feuerofen kommt, wenn es in den Schmelzofen kommt? dann ist nur Schlacke da und es bleibt kein wirkliches Gold übrig. Und durch diese Feuerprobe sozusagen wird dann offenbar, dass das Gold nicht echt war. Und bei Gläubigen ist es so, Gläubigen wird gesagt, dass der Glaube, den sie geschenkt bekommen haben, beziehungsweise das Erlösungswerk, das der Herr Jesus vollbracht hat, viel köstlicher ist als solche vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Das haben wir im ersten Kapitel gesehen, wo es heißt, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das ist die Grundlage unserer Erlösung, eben nicht Silber oder Gold, sondern etwas viel Kostbares, nämlich das Blut des Christus. Und wenn wir darauf vertrauen und das wissen, dann dürfen wir auf der einen Seite dankbar sein, dass wir mit dem kostbaren Blut des Christus erkauft worden ist, der sein Blut vergossen hat und gestorben ist, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und wenn wir uns in die Hände des Herrn geworfen haben, im Vertrauen auf dieses Erlösungswerk, dann dürfen wir auch wissen, dann wird der Glaube auch diese Feuerprobe standhalten. In Vers 6 heißt es nämlich im gleichen Kapitel, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Und ich hatte das auch schon erläutert, es ist nicht so, dass ein Gläubiger nicht fallen kann. Wir sehen in der Bibel Beispiele davon, dass Gläubige gefallen sind, wie zum Beispiel Petrus selbst. Aber es ist so, dass ein Gläubiger nicht grundlegend und dauerhaft den Herrn Jesus verleugnen wird. Und da ist das Wichtige, dass ein wahrer Gläubiger durch den Herrn dazu befähigt wird, letztendlich den Willen Gottes umzusetzen in seinem Leben. Und das gehört auch in Zeiten der Verfolgung. Und es gibt da einige Zeugnisse, wenn wir zum Beispiel auf die Verfolgung schauen in Frankreich, die Verfolgung der Hugenotten, dann wissen wir, es gab manche, die haben beim ersten Mal, als sie in die Verfolgung kamen, den Herrn verleugnet, haben gesagt, sie haben damit nichts zu tun und konnten so tatsächlich der Verfolgung entkommen. Und ich erinnere mich da an ein Zeugnis von einem Gläubigen, der dann keine Ruhe mehr hatte, nachdem er das getan hatte. Er hatte keine Ruhe mehr und letztendlich, als er das zweite Mal in die Situation kam, da hat er sich freimütig zum Herrn bekannt und er musste wie viele andere auf den Scheiterhaufen. Und das Besondere war an den Hugenotten, dass sie oft singend auf den Scheiterhaufen gingen. Sie hatten ja dieses Psalmsingen sehr stark praktiziert, also sie kannten viele Psalmen auswendig und sangen diese auch so in ihren Versammlungen und wenn sie Gemeinschaft miteinander hatten. Und das hat sie geprägt und diesen Gesang haben sie dann bis in den Tod sozusagen genommen, haben dort den Herrn bezeugt durch dieses Psalmsingen und sind so ins Feuer gegangen. Und sehr viele, inklusive Kinder, sind diesen Weg gegangen. Und das ist schon erstaunlich, wenn wir uns ein Kind vorstellen, das herausgefordert ist, den Glauben zu verleugnen und es bekennt sich zum Herrn Jesus bis in den Tod, dann sehen wir wirklich auch hier das übernatürliche Eingreifen des Herrn, wie wirklich er durch den Heiligen Geist wirkt in den Gläubigen und man wirklich sagen kann, der Heilige Geist, der Geist Gottes ruht auf ihnen. Und immer wieder, wenn wir Kirchengeschichte betrachten, wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir solche Beispiele. Ich möchte ein Beispiel aus der Apostelgeschichte aufgreifen. Und zwar ein ganz bekanntes Beispiel, das Beispiel von Stephanus. Und Stephanus war ein Diakon, der eingesetzt worden war in der Gemeinde. Und es heißt von Stephanus, dass er sehr stark involviert war in der Verkündigung des Evangeliums, dass er die Juden überführte und man ihm nicht widerstehen konnte. Er begründete die Tatsache, dass Jesus der Messias ist, so gut, dass seine Gegner nicht wussten, was sie sagen sollen. Und dann kommt es eben so weit, dass Stephanus vor dem Hohen Rat gebracht wird und dort zu einer Aussage die Möglichkeit hat. Und er holt sehr weit aus und erklärt sehr viel über die Geschichte des Volkes Israels und bezeugt dann auch den Herrn Jesus. Und die Reaktion ist in Vers 54, Kapitel 7, Vers 54 der Apostelgeschichte, da heißt es: Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Also das war die Steinigung des Stephanus. Und hier wird ausdrücklich gesagt, er war voll Heiligen Geistes und blickte empor und sah die Herrlichkeit Gottes. Und das sagte er auch, dass er Jesus zu Rechten Gottes sieht. Und das hat sie noch mehr verärgert, dass er so von Jesus spricht. Und im Prinzip, aus ihrer Sicht war das noch eine Provokation, aber er hat nur das gesagt, was er wirklich gesehen hat. Und wir sehen, wie Gott sich hier verherrlicht hat. Und er auch die Gewissheit hatte, wo er jetzt ist. Er war direkt bei Jesus und sagt: Nimm meinen Geist auf. Er wusste, er ist jetzt beim Herrn und geht heim zu der Heimat, die ihm verheißen worden ist. Und er betet noch: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das erinnert mich jetzt auch an ein Zeugnis, das ich in der Gemeinde in Heidelberg gehört habe. Das möchte ich ganz kurz zusammenfassen und weitergeben. Und zwar ging es da um einen Japaner, der den Angriff auf Pearl Harbor geleitet hat. Und das führte ja dazu, dass die Amerikaner dann in den Krieg eingetreten sind. Und er hatte auch nach dem Krieg noch einen großen Hass auf die Amerikaner und er wollte darüber Informationen sammeln und speziell darüber, wie schlecht die Amerikaner japanische Kriegsgefangene behandeln. Und so fing er an zu suchen und schaute Berichte an von japanischen Kriegsgefangenen und da tauchte immer wieder eine Frau auf. Und diese Frau ging zu den Gefangenen, kümmerte sich um sie, brachte ihnen Dinge, die sie brauchten und setzte sie für sich ein. Und dann wurde sie immer mal wieder gefragt, warum tut sie denn das für die Feinde sozusagen? Und dann war ihre Antwort: Wegen dem Gebet, das meine Eltern beteten, bevor sie umgebracht wurden. Es wurde aber nicht gesagt, welches Gebet hier gemeint war. Und dann forschte er weiter und er war so verwundert, dass jemand so selbstlos sein kann und sich so einsetzen kann für diese Gefangenen. Und auch einige berichteten, dass sie durch ihr Zeugnis zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kamen. Und irgendwann war er so neugierig, dass er sagte: Ich lese jetzt selbst ein Neues Testament. Und er ließ es, er las das Matthäus-Evangelium. Er las das Markus-Evangelium und ohne berührt zu werden, das sagte ihm gar nichts. Und dann kam er zum Lukas-Evangelium, zu der Kreuzigung und dann las er die Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als er das las, wusste er, das war das Gebet, das die Eltern dieser Frau gebetet hatten, ohne dass es ihm jemand gesagt hätte. Und das hat ihn so berührt, dass er zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kam und ein Verkündiger des Evangeliums wurde. In Japan erreichte er sehr viele Menschen mit dem Evangelium. Und es ist ein Beispiel, wie eine Verfolgung, die Eltern, die ja starben, sie wurden getötet, um ihres Glaubens willen und beteten noch, genau wie Stephanus, dass ihnen ihre Sünden vergeben werden, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und dieses Zeugnis führte dazu eben, dass er dann zum Glauben kam und dass noch viele andere zum Glauben kamen. Und so war es oft. Wir sehen, dass wenn Gläubige umgebracht wurden, das führte oft dazu, dass eine Grundlage dafür geschaffen wurde, dass viele andere zum Glauben kamen. Wir sehen, dass Gott auch dadurch seinen Ratschluss und seinen Plan ausführt. Und deswegen, wenn wir es ganz rational betrachten, können wir eigentlich einen Grund haben, dass wir sagen, wir freuen uns, wenn wir verfolgt werden. Aber natürlich ist es so, dass wir als schwache Menschen gar nicht unbedingt dann sofort diese Perspektive haben. Wenn es wirklich so ist, angenommen, wir werden verhaftet, zum Beispiel von der Familie entfernt, eingesperrt. Und dann kann es schon erstmal sein, dass wir die Lage nicht verstehen, dass wir vielleicht anfangen, Gott Vorwürfe zu machen. Und da ist es wichtig, dann auf die Schrift zu schauen, auch auf die Zeugnisse von vielen, die vor uns so etwas durchgemacht haben, und dann wirklich uns dem Herrn anzubefehlen und ihn auch zu bitten, dass er uns hilft, dass wir uns in dieser Situation freuen können und fröhlich sein können. Ich möchte jetzt noch auf einige Punkte eingehen in dem Vers, die hier wichtig sind. Und zwar wird uns hier gesagt, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf uns. Also erstmal, was ist das für eine Aussage, der Geist ruht auf uns? Wir kennen diese Aussage vom Alten Testament. Und zwar war es im Alten Testament so, dass der Heilige Geist eine etwas andere Funktion hatte als im Neuen Testament, beziehungsweise auf andere Art und Weise beim Gläubigen war wie im Neuen Testament. Im Alten Testament war es oft so, dass der Heilige Geist vorübergehend auf Gläubige kam, um sie zu einer bestimmten Arbeit zu befähigen. Auch, das kann auch im Alten Testament sein, um zu kämpfen. Wir sehen ein Beispiel in Richter 14, Vers 19. Und zwar geht es da um Simson, und je nach Übersetzung heißt er Simson oder Samson. Und ich denke, dass den meisten diese Begebenheit bekannt ist. Der Simson war ein Nazireer Gottes. Das hieß, er durfte sich sein Haupt nicht scheren. Das war ein Teil dieses Nazireergelübdes. Und bei ihm war es so, von Anfang an, von Geburt an, sollte er sich nicht scheren. Das wurde schon den Eltern von Simson gesagt. Und die Richterzeit war eine Zeit, wo es auf und ab ging, aber mehr ab als auf. Das heißt, das Volk Israel war immer wieder Gott ungehorsam und Gott brachte Feinde ins Land und brachte das Volk Israel dazu, dass sie unterworfen wurden und oft beherrscht waren von anderen Völkern, sehr oft von den Philistern. Somit war Israel kein unabhängiges Land mehr, sondern ein beherrschtes Land. Und immer wieder, wenn das Volk umkehrte und ihre Sünden bereute, dann schickte Gott Richter. Und diese Richter wurden dazu befähigt, das Volk Israel für eine Zeit lang zu befreien von den Unterdrückern. Und das führte dazu, dass ein paar Jahre wieder Frieden herrschte. Das war oft nicht sehr lang, das war dann manchmal 40 Jahre, manchmal 50. Und dann kam wieder die Unterdrückung, weil das Volk wieder nichts von Gott wissen wollte und Götzen anbetete. Und so war Simson einer dieser Richter, den Gott gebrauchte, um das Volk zu befreien. Und bei Simson war das Besondere, dass er selbst mit großer Kraft ausgestattet wurde. Bei den anderen Richtern war es normalerweise so, dass sie durch die Führung des Volkes eben für Befreiung sorgte. Also es wurden dann große Schlachten gekämpft und diese Schlachten wurden gewonnen. Und bei Simson war es so, er kämpfte alleine. Und diese Kämpfe führten dazu, dass den Philistern großer Schaden hinzugefügt wurde. Und wir sehen jetzt zum Beispiel hier so ein Beispiel in Richter 14, Vers 19, da heißt es, und der Geist des Herrn kam über ihn, und er ging hinab nach Askalon und erschlug 30 Männer unter ihnen und nahm ihre Kleider und gab denen die Festgewänder, die das Rätsel erraten hatten. Wir gehen jetzt nicht auf alle Einzelheiten von der Simson-Geschichte ein. Das Beispiel, auf das ich hier hinaus möchte, ist, dass der Heilige Geist über ihn kam. Also es war nicht so, dass der Heilige Geist immer ihm zu jeder Zeit diese Kraft gab, sondern speziell hier für den Kampf kam der Heilige Geist über ihn und dann erschlug er die Philister und die 30, das waren noch wenig im Vergleich zu anderen, die er im Laufe seines Lebens noch tötete. Und wir dürfen jetzt hier nicht den Fehler machen und sagen, der Heilige Geist kam über ihn und er kämpfte und war so stark, ja, dass wir in der heutigen Zeit sagen, das können wir ja auch. Ja, wir bitten um die Stärkung durch den Heiligen Geist und dann greifen wir zum Schwert und kämpfen. Da müssen wir uns vor Augen halten, dass die Haushaltung, in der das Volk Israel lebte, eine andere Haushaltung ist als unsere Haushaltung. Die Zeit Israels war die Haushaltung des Gesetzes und ein Teil des Auftrags Israels war, das Land einzunehmen und im Land zu wohnen. Und um das Land einzunehmen, mussten sie kämpfen. Und es war nicht so, dass einfach irgendjemand getötet wurde, sondern wir müssen darauf achten, dass Abraham, als Abraham im Land war, als Fremdling, durfte er dort noch nicht das Land einnehmen. Und Gott sagt ausdrücklich, das Maß der Sünde der Bewohner des Landes ist noch nicht voll. Das heißt, die Menschen, die im Land Kanaan wohnten, mussten erst solch ein großes Maß an Sünde erreicht haben, dass Gott sagte, es ist genug, ich möchte sie vertilgen und ausrotten und jetzt kann das Volk Israel dieses Land einnehmen und somit war die Einnahme des Landes auch ein Gericht über die Bewohner des Landes. Und wir sehen hier auch die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt nicht einfach, nehmt irgendein Land und egal wer die Leute sind, die hier wohnen, vernichtet sie, sondern erst als das Maß ihrer Sünde voll war und diese Völker so schlimm geworden war, dass zum Beispiel es üblich war, dass sie ihre Kinder dem Moloch oder anderen Göttern opferten, also Menschenopfer brachten und andere schlimme Gräuel verübten, da sagte Gott, es ist genug. Und solch ein Beispiel haben wir mehrmals in der Geschichte der Menschheit, zum Beispiel auch die Sintflut ist solch ein Gericht. Auch die Sintflut kam erst, als das Maß der Sünde der Menschen sehr schlimm geworden war. Genauso bei Sodom und Gomorra. Die Sündhaftigkeit zum Beispiel der Sodomiter zeigt sich darin, dass als die Engel in die Stadt kamen, um Lot zu retten, da wollten sie sich vergreifen an diesen Engeln, die Einwohner von Sodom, und wollten sie vergewaltigen. Und da sehen wir, welchen moralischen Standart dieses Volk hatte, die Sodomiter hatten. Und das sehen wir immer wieder in der Geschichte der Menschheit eben von Völkern, dass ein Volk dann anderen Völkern unterliegt, wenn ein großes Maß an Sünde normal geworden ist in diesem Volk. Dann richtet Gott dieses Volk. In der Regel ist dieses Gericht aber so, dass Gott es souverän ausführt. Zum Beispiel die Perser erobern die Babylonier und so weiter, ein Volk erobert das andere, ohne dass dieses Volk einen speziellen Auftrag von Gott hat, das zu tun. Die Ausnahme hier ist das Volk Israel. Das Volk Israel hatte den Auftrag, dieses Gericht auszuführen und Gott sagte es dem Volk ausdrücklich. Deswegen dürfen wir das nicht einfach so übertragen auf die heutige Zeit und sagen, wenn ein Volk besonders sündig ist, dann hat ein anderes Volk das Recht, dieses zu erobern. Solch ein Gericht wird Gott souverän bringen, ohne Einzelpersonen zu beauftragen, zum Beispiel durch eine Vision zu sagen, so, du hast es das Recht, dieses Volk zu erobern. Gott handelt in diesem Sinne souverän, mit Ausnahme der Zeit des Gesetzes eben, wo das Volk Israel ausdrücklich diesen Auftrag hatte. Und somit hatten sie auch hier eine Berechtigung, diesen Kampf im Namen des Herrn zu kämpfen. Alle, die heute sagen, sie kämpfen mit dem Schwert oder mit Waffen im Namen des Herrn, die verdrehen die Schrift. Wir dürfen heute nicht im Namen des Herrn andere Länder in dem Sinne erobern, wie das Volk Israel das Land Kanaan einnehmen. Da gab es zum Beispiel die Amerikaner, die teilweise Indianer ausrotteten, unter Berufung auf der Schrift. Sie verglichen Amerika mit dem Land Kanaan und die Vernichtung der Indianern mit einem biblischen Auftrag. Und das ist eine klare Verdrehung der Schrift. Das ist nicht biblisch an der Stelle und führte eben dazu, dass viel Blut vergossen wurde, das nicht hätte vergossen werden dürfen. Das war aber nicht der einzige Bereich, in dem der Geist Gottes über Menschen kam, sondern im Alten Testament kam der Heilige Geist zum Beispiel auch über über die Menschen, die die Stiftshütte anfertigte und anfertigten. Und über die Geräte, die die Geräte anfertigten, da war der Heilige Geist auch besonders gegenwärtig, um sie dazu zu befähigen. Und so gibt es viele Bereiche, wo es im Alten Testament heißt, der Heilige Geist kam über Menschen, auch speziell über Propheten natürlich, wenn sie Visionen hatten und das Wort Gottes weitergaben. Und so sehen wir, es war eine vorübergehende Angelegenheit im Alten Testament, während im Neuen Testament der Heilige Geist grundlegend immer permanent im Gläubigen ist. Das sehen wir im Römerbrief zum Beispiel, Römer 8, in Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also im Neuen Testament wohnt der Heilige Geist permanent im Gläubigen. Und Jesus hat auch selbst gesagt, wo er angekündigt hat, dass er den Heiligen Geist schicken wird, hat er gesagt, er wird bei euch sein in Ewigkeit. Das heißt, er verlässt den Gläubigen nicht mehr. Was aber passieren kann, ist, dass der Gläubige sich nicht unter die Kontrolle durch den Heiligen Geist begibt und nicht beständig erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist zwar da, aber er ist sozusagen in den Hintergrund gedrängt, weil zum Beispiel das Fleisch einen zu großen Raum einnimmt oder weil man dem Wort Gottes nicht gehorcht. Und dann ist man nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und deswegen sagt die Bibel, werdet voll Geistes. Das ist eine Aufforderung. Und diese Aufforderung, die wäre nicht in der Schrift, wenn man immer automatisch voll Geistes wäre. Das ist leider nicht der Fall. Wenn das der Fall wäre, dann gäbe es unter Gläubigen keine Konflikte, keinen Streit, keine Auseinandersetzungen. Dann würde die Liebe immer so gelebt werden, wie sie in der Schrift, von der Schrift her gelebt werden soll. Wenn aber Gläubige bestrebt sind, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, dann wird diese Liebe, die Liebe Christi, offenbar. Das ist doch, was wir uns alle wünschen, dass die Liebe Christi in unserem Leben offenbar wird. Das heißt, wir haben diese grundlegende Sache, der Heilige Geist ist zwar da, aber trotzdem sind wir aufgefordert, voll Geistes zu werden. Und was wir auch aus unserem Vers im Petrusbrief ableiten können, ist, dass die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt auf Gläubigen, die verfolgt werden, nochmal anders ist als das Alltägliche, es sei denn, die Verfolgung ist alltäglich, und der Heilige Geist da nochmal auf ganz besondere Weise auf die Gläubigen kommt, auf ihn ruht und ihnen hilft, dass sie so handeln, wie Christus handeln würde. Und ich denke, dieses Beispiel von dieser Frau oder auch von Stephanus und anderen Gläubigen, dass sie sagen können, in dem Moment, wo sie verfolgt werden, wo sie getötet werden, dass sie da noch sagen können, Vater, vergib ihnen oder Herr, vergib ihnen. Das ist ein Zeugnis dafür, dass Gott durch seinen Heiligen Geist gewirkt hat und dass sie in dem Moment sich nicht bitter fühlen, nicht Rachegefühle haben, was bei Menschen automatisch kommen kann, vom gefallenen Fleisch her, sondern Liebe haben und die Feinde lieben können. Das ist ein Zeugnis dafür, dass diese Gläubigen Christus ähnlich sind und diese Christusähnlichkeit dann durch die Gnade Gottes ganz speziell zum Vorschein kommt, in dem Moment, wo sie dem Tod ins Auge sehen und dann nicht nur den Tod sehen, sondern das, was danach kommt, dass sie alle Zeit beim Herrn sein dürfen. Stephanus hatte das Vorrecht, Jesus wirklich zu Rechten Gottes zu sehen. Und ich denke, das war für ihn noch eine große Stärkung. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, wie es bei anderen Gläubigen, die nachher gelebt haben, normalerweise ist, dass sie eben nicht mit den Augen den Herrn Jesus sehen, dass sie aber im Glauben den Herrn Jesus schauen, weil es heißt ja, wir leben im Glauben und nicht im Schauen, dann wissen sie trotzdem, durch die Gnade des Heiligen Geistes, sie gehen jetzt heim zum Herrn Jesus und der Jesus wird sie aufnehmen und sie werden alle Zeit bei ihm sein und sozusagen nach Hause gehen. Und ich denke, jeder, der so seinen Lauf vollenden darf auf dieser Erde, kann dankbar sein. Und wenn wir über unsere Zukunft nachdenken und überlegen, wie soll denn unser Ende sein? Das ist die Frage, was wünscht ihr euch? Wie wollt ihr euer Leben zu Ende führen? Was wäre das, was ihr erstrebt oder was euch als erstes kommt? Wünscht ihr euch so ein Ende zu finden, wie Stephanus zum Beispiel es gefunden hat? Oder wünscht ihr, alt und an Jahren satt zu werden und friedlich einzuschlafen und nach Hause zu gehen? Ich meine, der Herr kann beides schenken. Und jemand, der alt und satt wird, versündigt sich deswegen nicht, weil er alt und satt geworden ist. Das möchte ich ganz klar an der Stelle sagen. Aber ich denke, es ist eine Ehre, wenn man wüsste, jetzt drehen wir es mal so rum, wenn man wüsste, man wird dann auch, wenn dieser Moment kommt, die Kraft bekommen und die Gnade bekommen, den Herrn zu bekennen. Ob man dann eher den Herrn bitten würde, Herr, bitte lass mich solch ein Ende finden, als wenn man eine gewisse Ungewissheit hat und sagt, naja, wenn ich wirklich ins Angesicht des Todes schauen müsste und vielleicht sogar mit Folter konfrontiert werde, dann werde ich nicht die Kraft haben, dann den Herrn zu bezeugen. Dann wünscht man sich vielleicht eher, alt und satt zu werden. Letztendlich geht es darum, dass wir bereit sind für solch ein Ende und dass wir einfach den Herrn bitten, Herr, mach es mit unserem Ende gut. Lass unser Ende zu deiner Ehre sein, egal wie es kommt. Und wenn es auch Verfolgung ist, wenn es Teil deines Planes ist, dann möchte ich es aus deiner Hand annehmen. Ich denke, so sollten wir uns dem Herrn anbefehlen, aber eben, wie Petrus es sagt, uns nicht befremden lassen. Und wenn das Ende dazu führt, dass noch der Herr bezeugt wird, ich denke, das ist das, was wir uns wünschen. Ich denke, was wir uns nicht wünschen, ist ein Ende, in dem wir immer mehr den Herrn vergessen und weniger und weniger vom Herrn wissen wollen. Ich denke, solch ein Ende als Gläubiger, vor dem hat man eher Sorge als wirklich vor Verfolgung. Und deswegen, Herr, mach es mit unserem Ende gut, lass es zu deiner Ehre sein. Ich denke, das ist ein wichtiges Anliegen für uns. Aber es ist trotzdem auch gut und tröstend zu wissen, dass Petrus uns diese Aussage gibt, dass eben der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht, wenn wir verfolgt werden. Und somit müssen wir so große Sorge und so große Angst gar nicht haben vor Verfolgung, weil wir diese Zusage haben. Wir wissen, wir müssen da nicht aus eigener Kraft durch. Und das ist auch etwas ganz Besonderes und macht unser Leiden doch etwas anders von dem Leiden des Herrn Jesus. Der Jesus, als er litt, er ging ans Kreuz und er rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Weil, als er ans Kreuz ging, unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt wurde und Gott ihn nicht behandelt hat wie seinen geliebten Sohn, sondern sein Handeln als Richter stand im Vordergrund. Gott wurde zum Richter und richtete den Herrn Jesus Christus. Und den Herrn Jesus Christus behandelte er wie einen Verbrecher. Denn die Kreuzigung, das war die Methode, mit der man Verbrecher behandelte. Und Gott, der Richter, musste ihn so behandeln wie einen Verbrecher. Warum? Weil er die Strafe erlitt, die wir verdient hätten, die wir Verbrecher verdient hätten. Wir hätten es verdient, so etwas durchzumachen. Wir wissen, die Bibel sagt ganz klar, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und dieser Tod geht hin bis zum ewigen Tod, bis zur ewigen Verdammnis. Und das hätten wir verdient. Und Jesus Christus ging an unsere Stelle und erlitt diese Schmach und diese Schande. Und wenn ein Gläubiger getötet wird um des Namens des Herrn willen, dann wird er nicht getötet für die Sünden von anderen. Er wird auch nicht getötet für seine eigenen Sünden, sondern er darf sich auch in diesem Leid und in dieser Not der Gemeinschaft mit dem Herrn erfreuen. Und so sehen wir, dass wir das Leiden des Herrn Jesus nie wirklich erfassen und ermessen können. Und auch jemand, der leidet um des Herrn willen, macht nicht das Gleiche durch wie unser geliebter Herr Jesus Christus. Und so dürfen wir alle Zeit dankbar sein und ihm die Ehre geben und uns freuen, dass er letztendlich alles in seiner Hand hält. Egal welchen Weg er für jeden Einzelnen vorgesehen hat, wir wissen, es erfüllt sich Gottes Plan und wir dürfen sicher sein, er kommt ans Ziel. Und wir brauchen, egal was kommt, nicht ängstlich in die Zukunft schauen. Und das sage ich jetzt, der ich so stehe, kann das so einfach sagen. Aber tatsächlich ist es so, das betrifft ja auch mich selbst. Ich muss mir das ja auch selbst sagen. Es ist ja das, was das Wort Gottes uns sagt. Und es ist nicht so, dass wenn ich in die Zukunft schaue, das immer ohne Sorge tue. Sondern wenn wir die Entwicklung betrachten, dann haben wir allen Grund, uns zu sorgen und können für jeden Tag, für jede Woche, für jeden Monat, für jedes Jahr dankbar sein, wo wir diese Möglichkeiten, diese Freiheiten noch haben, wie es momentan der Fall ist, auch wenn die Entwicklung in der Gesellschaft und auch in der Politik ganz klar nicht in die Entwicklung des Wortes Gottes, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, sagen wir es mal so, und es nicht so ist, dass unsere Gesellschaft immer konservativer wird und immer mehr sich ans Wort anpasst, sondern ganz im Gegenteil, unsere Gesellschaft entwickelt sich immer weiter vom Wort Gottes weg. Und heutzutage sind Dinge selbstverständlich, die früher überhaupt nicht selbstverständlich waren, die teilweise unter Strafe standen und die dem Wort Gottes ganz diametral gegenüberstehen. Das ist natürlich auch für uns wichtig, da aufzupassen, uns nicht vom Zeitgeist prägen und beeinflussen zu lassen, sondern uns immer selbst auch korrigieren zu lassen durch das Wort Gottes. Denn das ist der Maßstab, den Gott uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir diesen Maßstab aufrechterhalten und in unserem Leben auch wirklich leben. Ich möchte zum Schluss zusammenfassen. Wir haben diesen Vers im Petrusbrief, dass der Heilige Geist besonders auf den Verfolgten ruht. Das ist gut, das zu wissen. Wir haben eine Grundlage im Wort, uns zu freuen, wenn wir verfolgt werden. Im Alten Testament hat der Heilige Geist eine etwas andere Funktion gehabt als im Neuen Testament. Im Neuen Testament lebt er permanent in den Gläubigen, aber es gilt die Aufforderung an die Gläubigen, voll Geistes zu sein, also nicht zu meinen, egal was sie tun. Der Heilige Geist ist ja da. Ja, er ist da, aber er kann betrübt sein und eben nicht die Kontrolle über unser Leben haben. Und da sind wir immer wieder aufgefordert, uns korrigieren zu lassen. Und wir wissen, durch Verfolgung offenbart sich die Herrlichkeit Gottes, offenbart sich das Leiden Christi bis zu einem gewissen Grad. Wir wissen, Christus litt um der Gerechtigkeit willen, auch Gläubige sind aufgerufen, um der Gerechtigkeit willen zu leiden. Und wenn es hart auf hart kommt, dann auch wirklich aufgefordert, dem Herrn treu zu sein bis in den Tod. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern mit der Gnade und mit dem Beistand des Herrn Jesus Christus.